Deutschlandradio Kultur. 2254.
Mit Kirsten Lemke, guten Morgen. Prism, Drohnen, Videoüberwachung, fühlen Sie sich beobachtet? Darum geht es heute Nacht und Sie können anrufen unter 00800 2254 2254. Unser Thema knüpft gewissermaßen an das der letzten Nacht an. Da ging es nämlich um Edward Snowden und seine Enthüllung. Und genau die haben uns ja klargemacht, wie sehr wir ausgespäht werden. All unsere Aktivitäten im Internet können von Geheimdiensten beobachtet werden. E-Mails, Telefonate und SMS, ebenso wie Suchanfragen oder Surfverhalten. Aber das ist noch lange nicht alles. An öffentlichen Plätzen gibt es immer mehr Videoüberwachung. Die Polizei nutzt inzwischen kleine Drohnen, um mit Kameras überall hinfliegen zu können. Und selbst Privatleute können unter bestimmten Voraussetzungen solche unbemannten Flugobjekte einsetzen und damit zum Beispiel dem Nachbarn ins Fenster schauen. Darüber hinaus wird die Software, die solche Daten auswertet, immer raffinierter. Wo bleibt da die Privatsphäre? Wo bleibt der Datenschutz? Fühlen Sie sich beobachtet? Wie schützen Sie Ihre Privatsphäre? Wie wichtig sind solche Methoden auf der anderen Seite, um Verbrechen aufzuklären oder sogar zu vermeiden? Fragen, über die wir bis 2 Uhr diskutieren wollen. Wenn Sie die 00800 2254 2254 anrufen, dann können Sie sich beteiligen. Wir rufen Sie dann zurück. Prism, Drohnen, Videoüberwachung. Fühlen Sie sich beobachtet? 00800 2254 2254. Deutschlandradio Kultur 2254, die Nachtgespräche am Telefon. Und die drehen sich heute Nacht um alle möglichen Formen der Überwachung, denen wir immer mehr ausgeliefert sind. Prism, Drohnen, Videoüberwachung. Fühlen Sie sich beobachtet? Das ist das Thema dieser Nacht. 00800 2254 2254 ist die Telefonnummer für Ihre Anrufe. Ich begrüße als ersten Anrufer heute Morgen Günter Kerschke. Hallo, Herr Kerschke.
Hallo, guten Morgen, Frau Lemke. Heute geht es nicht um schöne Lyrik, sondern um hammerharte Prosa, ne?
Ja, ja. So kann man es sehen.
Also ich sag mal, als gelernter DDR-Bürger, ich bin aber schon früh ausgereist in den Westen, da ist man schon relativ abgehärtet, denn man hat ja schon sozusagen genetisch die Unbefangenheit gegenüber Staat und Kontrolle verloren. Also das hat man dann in den Genen. Aber mein Datenprofil ist ungefähr so spannend wie eine leere Küchenrolle. Darum habe ich keine Sorge, was mich persönlich oder meine Familie betrifft. Ich hätte aber zwei Punkte, die ich gerne ansprechen möchte, wenn ich das darf. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Medien heute, die Massenmedien, uns Bürger mal kurz darüber informiert oder aufklärt, wie tief man schon mit relativ geringem technischen Aufwand in unsere persönlichen und intimsten Bereiche und Daten Einblick nehmen kann. Warum ich das sage, der WDR hat mal am 22. Juli, ich habe es mir aufgeschrieben, in seiner Wirtschaftssendung Ratgeber Markt ein kleines Experiment gemacht, hat also Passanten auf der Straße angesprochen, zufällig, und sie gebeten, doch mal für 24 Stunden, ob man sich in ihren Smartphone und Notebook einhacken kann, um dann einfach mal zu gucken, was man da alles ausforschen kann. Das hat man gemacht, das hat man auch gesendet, das ist auch im Internet nochmal nachzugucken, also WDR Markt, 22. Juli, Spionageexperiment. Und da hat man eine junge Frau, 30 Jahre, gebeten, bitte machen Sie doch mal einen Tag so weiter wie bisher, Smartphone und so. Was dann rauskam, und das kann man besichtigen, und vor allen Dingen die Frau konnte es besichtigen, das ging bis in den intimsten Bereich. Die konnten ja also mit EC-Karten und Kreditkarten, Scheck, also alles mit ganz normalen Bordmitteln. Die hatten keine großen technischen, das war eine Forschungsgruppe oder eine IT-Expertengruppe in Tübingen, 400 Kilometer weg von Köln, konnten ihr dann nach 24 Stunden präsentieren, was sie für Dessous bevorzugt und was sie gerne kauft und so weiter. Und die Frau war konsterniert, ist fast schon zu schwach ausgedrückt. Sie war richtig platt.
Aber gerade unter dem Aspekt verstehe ich nicht, warum Sie dann so unbesorgt sind.
Also mein Datenprofil ist wirklich so spannend wie eine leere Küchenrolle.
Naja, vielleicht sind die Dessous dieser Dame auch nicht so spannend. Aber allein die Tatsache, dass Leute, die das nichts angeht, an so etwas, an solche Informationen rankommen, ist doch...
Ich finde, das wäre die vornehmste Aufgabe unserer Medien heute, der Massenmedien.
Herr Kerschke, Sie lenken aber vom Thema ab. Jetzt schimpfen Sie wieder auf die Medien. Es geht ja wirklich darum, zu fragen, wie... Nein, aber Sie drehen das um und sagen, die Medien sollen...
Sollten aufklären,
Die Frage ist ja gerade, wie Sie das sehen. Ich meine, gerade was Sie berichtet haben, zeigt ja gerade, dass die Medien genau offenbar dieser Aufgabe gerecht werden, denn sonst hätten Sie es ja nicht am 22. Juli gesehen. Aber davon abgesehen, ich wollte noch mal zurückkommen zu Ihrer Unbesorgtheit, dass Sie nicht zu verbergen haben auf der einen Seite, das glaube ich Ihnen gern, auf der anderen Seite ist ja die Frage, verändert das nicht unser Verhalten, wenn wir wissen, dass wir eigentlich unter Beobachtung stehen?
Ja, natürlich. Seit 20 Jahren weiß ich das ja, dass das Internet in einer nicht demokratisch weltweit organisierten Verwaltung liegt, sondern in einer Hand in den USA. Das muss man natürlich wissen. Und damit weiß man auch, dass wenn ich mich im Internet bewege, bin ich im öffentlichen Raum und kann ausgespäht werden. Dass das heute die Leute nicht so richtig wissen, weil auch eine riesen Internetwirtschaft dahinter steckt, das meine ich, ist Aufklärung, dass man den Bürgern sagt, also hey Leute, wenn der WDR oder der Deutschlandradio sagt, hier benutzt die Apps oder benutzt die Social Media, dann ist das alles Futter, was man liefert. Und ich wollte eigentlich nur damit sagen, Auftrag der Medien wäre, nun einfach die Bürger mit diesem kleinen Experiment mal wirklich in einer Unterhaltungsshow auf großer Bühne mal zu sagen, den Leuten, die sonst nicht vielleicht so kritisch nachgucken, wie tief geht eigentlich die Möglichkeit der Beobachtung.
Zweiter Punkt. Nee, zweiter Punkt ist nicht mehr.
Tut mir leid.
Ich
habe mich angemeldet, um den zweiten Punkt zu bringen.
Dann machen Sie ihn bitte ganz kurz. Sie sind nämlich schon 4 Minuten jetzt dran und wir haben alle Leitungen voll heute.
Und normalerweise hat man 6 bis 7 Minuten.
Nee, also das bitte. Also Sie haben hier jetzt nicht eine bestimmte Redezeit. Ich mache immer nach 4 Minuten Schluss. Machen Sie ganz kurz den zweiten Punkt.
Ganz kurz, ich würde gern das PKGR, das Parlamentarische Gremium, fragen, welche Fragen kann man denn den Diensten stellen? Kann technisch heute die öffentliche Verwaltung abgehört werden, das Gesundheitswesen, die Energieversorgung, Verkehrsleitsysteme, Finanzsektor, Forschungseinrichtungen, Medienhäuser, Rundfunk, Fernsehen, freie Berufe, Arztpraxen, Anwaltskanzleien, Unternehmen aller Größen, die haben alle IT-Sicherungslösungen und die sind meistens US-dominiziert. Also kann man da mal fragen, und das wäre nicht die Frage der einzelnen Bürger, sondern wir werden unsere Einrichtungen überwacht, Krankenkassen, Versicherungen.
Eine Börsen. Frage, die Sie in die Diskussion werfen. Und,
stopp.
Ja, und an der Stelle schönen Dank und gute Nacht an Sie. Tschüss. Und wir sprechen heute Nacht über Überwachung allenthalben, und zwar nicht nur im Internet, sondern auch durch Videokameras, durch kleine Drohnen und so weiter. Die Frage, wie fühlen Sie sich dabei? 00800 2254 2254 ist die Telefonnummer für alle, die mitdiskutieren möchten. Und da liegt dann auch der Schwerpunkt auf Diskutieren. Wir wollen miteinander sprechen. Wir wollen keine Vorträge, sondern wirklich miteinander diskutieren. Vielleicht auch miteinander ins Gespräch kommen, untereinander, die Hörer. Jetzt ist erstmal Klaus-Joachim Rathjens dran in Rendsburg. Guten Morgen.
Ja, wunderschönen guten Morgen.
Herr Rathjens, was sagen Sie? Fühlen Sie sich beobachtet? Fühlen Sie sich beunruhigt durch die Überwachung überall?
Ja, ich fühle mich beunruhigt, aber das war mir eigentlich schon seit einigen Jahren klar, weil ich hatte mal so ein kleines Schlüsselerlebnis. Ich war bei Facebook und nebenbei gesagt, auf dem ja auch hin und wieder Deutschlandradio Kultur auffordert, dort zu posten, was man ja nur dann kann, wenn man auf Facebook Mitglied ist. Und ich wollte mich abmelden und es ging nicht. Es ging einfach nicht. Das war also auch.
Ich habe gehört, es geht, aber es ist kompliziert. Aber ich habe damit keine Erfahrung. Aber,
nein, es ist erstmal ist es unglaublich kompliziert, bis man da dann schließlich zur entsprechenden Seite gelangt. Und dann stellt man fest, ich habe es festgestellt, dass man quasi nur pausiert. Es ist keine richtige Abmeldung, die gibt es bei Facebook nicht, sondern das wird dann praktisch nur in Ruhezustand versetzt. Aber so wie man sich wieder einloggt, wird man automatisch erkannt und dann heißt es Hallo. Ne? Und dann stellt man fest, es hat sich nichts geändert. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, das ist nun einige Jahre her, was hier passiert.
Aber das sind natürlich Daten, die jeder freiwillig preisgibt.
Ja.
Was wir jetzt erleben, nicht erst jetzt, sondern was wir erleben, ist, dass natürlich auch Daten, die man nicht preisgeben möchte, offenbar auch zugänglich sind von allen möglichen Leuten, Geheimdiensten etc.
Ich bin in der Richtung ganz generell fassungslos. Und im Gegensatz zu unserem Vorredner bin ich den Medien, vor allen Dingen Spiegel, sehr dankbar, dass Sie das Thema überhaupt so hochgebracht haben. Und ich hoffe, dass das Thema auch da oben bleibt, weil ich denke, wir haben hier einfach ein, also man kann es einfach nur als Zeitenwende betrachten. Die erfordert eine entsprechende Reaktion seitens der Bürger. Und ich hoffe wirklich, dass dieses Thema weiterkocht. Und denn ich meine, ich fand es nebenbei ganz interessant. Ich hatte heute Morgen, war das, ein Gespräch mit Hertha Müller gehört im Schwestersender von Ihnen.
Die Schriftstellerin, ja, Hertha, genau. Müller, Nobelpreisträgerin.
Ja, und die ist 1987 nach Deutschland ja gekommen, ausgewandert und wurde dann von BND und Verfassungsschutz überwacht. Und ihre Schilderung, wissen Sie, das war mit welchen haarsträubenden Methoden oder Ansichten und Meinungen sie davon konfrontiert wurde, das muss man sich auch immer wieder klar machen, in welche Hände gerät es.
Herr Rathjens, bleiben Sie mal in der Leitung. Ich möchte gern mal den Gisbert Koska dazunehmen, weil ich nämlich glaube, der hat eine andere Meinung als Sie, was die Datensammelei zum Beispiel der NSA, aber auch anderer Geheimdienste betrifft. Guten Morgen, Herr Koska.
Einen recht schönen guten Morgen.
Sie haben gehört, was Herr Rathjens gesagt hat, der sehr besorgt ist, wie auch der Herr Kerschke davor. Was sagen Sie denn?
Ja, also ich fühle mich gar nicht beobachtet. Für mich ist auch ein Unterschied, ob irgendein privater, böswilliger Mensch meine Daten sammelt und auswerten will oder ob es der anonyme Staat ist. Also ich fühle mich gar nicht beobachtet und ich meine auch, wir sollten nicht kleinlich über die NSA schimpfen, sondern wir sollten ihr eigentlich dankbar sein, dass sie uns im Rahmen der Terrorbekämpfung mit wichtigen Informationen versorgt, was wir gar nicht so umfassend können. Auch wenn jemand irgendwelche Nachteile durch irgendwelche Missverständnisse hat bei der Datenauswertung, das soll schon mal vorgekommen sein, ist jemand die Einreise verweigert worden durch falsch ausgelegte SMS-Inhalte. Das ist sehr unerfreulich. Aber das darf nicht zur Verurteilung der Datensammlung führen.
Lassen Sie mal Herrn Rathjens darauf antworten. Herr Rathjens, was sagen Sie, Herrn Koska?
Ja, es ist ziemlich unverhältnismäßig. Also selbst der Herr Alexander, der vor dem amerikanischen Kongress ausgesagt hatte, dass man 5 Terroranschläge verhindert hätte. Das ist erstmal eine Zahl.
Also die 5 in Deutschland, muss man sagen. Es ging um eine wesentlich höhere Zahl, ich glaube 45 oder so in Europa und davon 5 in Deutschland.
Es ist nicht das Gegenteil zu beweisen. Das ist jetzt eigentlich erstmal eine fiktive Zahl. Die lasse ich erstmal so im Raum stehen. Das Zweite ist einfach, demgegenüber muss man einfach sehen, wie viel Eingriffe in Persönlichkeitsrechte hier stattfindet. Milliarden von Eingriffen in unsere Persönlichkeitsrechte, die eigentlich nach deutschem Grundgesetz illegal sind. Mhm. Und das wiegt, diese Schale ist nicht in der Balance.
Herr Koska, was sagen Sie denn? Der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte geht einfach viel zu weit, sagt Herr Rathjens.
Nee, ich sage immer wieder, wenn es der anonyme Staat macht, dann kümmert es mich doch gar nicht.
Warum machen Sie den Unterschied zwischen dem Staat und beispielsweise einem Unternehmen wie Facebook, das Daten sammelt und sie unter Umständen aber auch den Geheimdiensten weitergibt?
Ja, die Geheimdienste, die stören mich ja gar nicht. Mich stören nur private Institutionen. Und ich meine,
welche meinen Sie denn?
Was
welche
ganz
privaten?
Wichtig ist für mich, ist, dass man in...
Nee, Herr Koska, und welche privaten Institutionen meinen Sie, an denen Sie sich stören, wenn Sie Daten sammeln?
Also private Personen, Hacker oder irgendwelche Organisationen, die einem ausnehmen wollen, schaden wollen. Ich meine jetzt alles, was nicht staatlich ist. Das lehne ich ab. Aber beim Staat...
Also Sie haben ein absolutes Vertrauen in den Staat. Herr Koska, haben Sie so viel Vertrauen in den Staat?
Ja. Man muss in einem Zweifelsfall abwägen, was man will. Und da fällt die Entscheidung ganz klar zugunsten der staatlichen Datensammlung aus, von der wir nachweislich ebenfalls profitieren.
Also vertrauen Sie dem Staat so sehr, dass Sie da nicht fürchten, dass mit Ihren Daten da Unrecht geschieht?
Na, aber sicher. Da hat der Staat überhaupt kein Interesse, mir Unrecht zu tun. Der kann doch von mir alle Geheimnisse kennen, der tut mir doch nichts.
Herr Koska, ich danke Ihnen und danke auch Herrn Rathjens,
einen schönen Abend,
dass Sie mitgemacht haben. Dankeschön und wir gehen weiter in der Diskussion zu Dieter Brenner in Krefeld. Guten Morgen, Herr Brenner.
Frau Lemke in Berlin, ich grüße Sie. Ihre Frage eingangs war, ob ich mich beobachtet fühle. Antwort, ja, ich hoffe doch sehr. Weil ich wäre ja zutiefst beleidigt. Das wäre eine Ignoranz, wenn ich mich in dem Medienwelt öffentlich präsentiere, bei Facebook oder wo auch immer, und ich bekomme keine Einschaltquoten. Wäre ja grauenhaft.
Gut, also Sie sagen, da ist eine ganze Menge, sagen wir mal, Exhibitionismus dabei, wenn Leute ihre Daten preisgeben. Aber auf der anderen Seite, wenn Leute in der S-Bahn fahren, von einer Videokamera überwacht werden, oder wenn Leute eine E-Mail, eine private E-Mail schreiben, oder wenn sie in ihrem Garten sitzen und da fliegt eine kleine Beobachtungsdrohne drüber, dann ist es ja nicht so, dass sie sich unbedingt der Öffentlichkeit präsentieren, wie sie das bei Facebook tun. Sehen Sie es dann genauso?
Nein, das sehe ich natürlich anders. Meine satirische Bemerkung bezog sich jetzt auf die virtuelle Welt. Mhm. Und da kann ich es aber nicht verstehen. Es gibt Firmen, ich sage jetzt mal eine wie Dropbox und wie sie alle heißen, wo man Daten auslagern kann, als Privatmann oder auch als Firma. Und da denke ich mir, wie naiv sind wir eigentlich? Das Heikelste, was wir haben, speichern wir nicht irgendwo auf dem dritten PC oder auf irgendeinem USB-Stick. Wir speichern es auf einem Server, der, wenn man im Kleingedruckten liest, in den Vereinigten Staaten steht. Ich mache mir jetzt selbst schon Sorgen, beziehungsweise stelle mir Fragen. Ich bin bei Norton, das ist eine große Firma, die eben Sicherheit im PC gewährleistet, auch Daten sammelt. Da frage ich mir, meine allersensibelsten Daten, die ich jetzt bei dieser Firma geparkt habe, kriegt ja auch der NSA. Mhm.
Herr Brenner, aber nochmal zurück, das sind natürlich noch Daten, die Sie insofern unter Kontrolle haben, als Sie eben vieles nicht dem Netz preisgeben müssen. Aber wie sehen Sie es denn bei Videoüberwachung?
Nun gut, ich meine, es gibt ja einige Beispiele, die gezeigt haben, wenn ich mich im öffentlichen Bereich bewege. London ist, glaube ich, die sicherste Meile überhaupt, wo jeder Winkel im Zentrum videoüberwacht wird.
Ist es deswegen wirklich sicherer, nur wegen der Videoüberwachung?
Ich glaube, ich kann die Fakten jetzt nicht so abrufen, nur ich habe es im Hintergrund, dass die Londoner City, seitdem sie rund um die Uhr Kamera bewacht wird, ist die Kriminalitätsrate extrem gesunken.
Hm. Also ich habe jetzt zu dem Beispiel London auch keine Zahlen gelesen, habe aber in Bezug auf Bayern und beziehungsweise auf München gelesen, dass eben vieles auch offenbar Sicherheit vorgaukelt, die man dann nicht hat, weil nicht unbedingt die Verbrechen vermieden werden und die Aufklärung dann hinterher aber leichter wird. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die Verbrechen vermieden werden.
Also ich sag mal so, wenn ich jetzt 5 Pseudokameras, die keine sind, hier um mein Apartment haben würden, die immer blinken, kleines Rotlicht, sind aber nur Attrappen. Gehe ich mal nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit davon aus, dass mein Apartment entgegen der anderen 60 von einem Einbruch weitgehend verschont bleibt.
Also Sie glauben, dass das tatsächlich präventiv funktioniert mit Videoüberwachung?
Ein wenig negativ kann es nicht sein.
Und gestört und beobachtet fühlen Sie sich dadurch nicht?
Nö, wenn ich weiß, ich bin in der Londoner Innenstadt oder ich bin sehr oft auch in Frankfurt, da weiß ich ganz genau, da ist eine Kamera oder bei Aldi, dann winke ich auch schon und dann sage ich, hoffentlich seht ihr mich auch, ich habe extra meinen neuen Hut aufgesetzt. Da muss ich mir darüber im Klaren sein, wenn ich im Zentrum bin oder da, wo die Menschen sind, dass ich da auch irgendwie medial erfasst werde.
Ich hoffe. Dann geht es Ihnen doch eigentlich ziemlich gut, wenn Sie nämlich auf der einen Seite sagen, dieses alles stört Sie nicht und in Sachen Internet haben Sie zum großen Teil in der Hand, wohin Sie Ihre Daten
Richtig.
Geben oder eben auch nicht.
Genau.
Dann müssten Sie ja eigentlich sagen, Sie fühlen sich eigentlich nicht beobachtet, entgegen Ihrer satirischen Anmerkung am Anfang.
Letzter Satz noch, wir wurden immer beobachtet, selbst unter Napoleon, wo man noch Briefe schrieb, gab es an den Grenzübergängen Agenten, die bestimmte Briefe geöffnet haben und gelesen haben. Also beobachtet wurden wir immer,
okay.
Entweder vom Napoleon oder vom lieben Gott.
Herr Brenner, danke Ihnen und eine gute Nacht.
Schöne Sendung noch.
Wir sprechen heute Nacht über Prism, Drohnen, Videoüberwachung und was es alles gibt und über die Frage, ob Sie sich beobachtet fühlen. Und natürlich haben wir die Frage auch auf unserem Anrufbeantworter gestellt. Und da möchte ich Ihnen einige Antworten, die teilweise auch überraschend sind, vorspielen.
Hier spricht Astrid Pilo. Momentan wohne ich in Neuendettelsau. Ich finde die Entwicklung beängstigend. Ich fahre sehr häufig S-Bahn und da sind sämtliche Züge mit Videokameras ausgestattet. Das heißt, via Kamera kann beobachtet werden, wer was liest, wer sich mit wem unterhält, wer sich wie mit wem unterhält, wer wie abgeschlagen oder in welchem anderen Gemütszustand auch immer die S-Bahn betritt und wieder verlässt. Ich frage mich natürlich, wozu das alles.
Hier ist Horst Schröder aus Bremen. Die öffentliche Videoüberwachung an bestimmten Plätzen, wie zum Beispiel an Bahnhöfen, halte ich aus Sicherheitsgründen für sinnvoll. Viel schlimmer sind meiner Ansicht nach die systematischen Überwachungen und Bespitzelungen vieler Arbeitnehmer an ihren Arbeitsplätzen und darüber hinaus, über die sich kaum jemand aufregt, jedenfalls nicht nachhaltig.
Hier ist Margret Zeug aus Melsbach. Mich treibt die Sorge, ausgespäht zu werden, nicht so sehr um. Ich benutze nur gelegentlich ein einfaches Handy. Auf öffentlichen Plätzen bewege ich mich nicht, da ich ländlich wohne und nicht verreise. Ich zahle meist bar, nutze das Internet nicht und bin eine ganz uninteressante Person.
Hajo Oltmanns, Videokameras an Sicherheitsschwerpunkten und ferngesteuerte Helikopter bei Massenveransammlungen sind oftmals ein durchaus opportunes Mittel, die innere Sicherheit zu gewährleisten und erleichtern der Polizei ihre Arbeit. Telefonüberwachung sowie das Anzapfen des Internets hat mit absoluter Sicherheit bereits schwere Anschläge verhindert. Der Einsatz von Drohnen zur sogenannten Spionage ist nach meiner tiefsten Überzeugung vollauf gerechtfertigt.
Deutschland Radio Kultur 2254 Stimmen von unserem Anrufbeantworter zum Thema Prism, Drohnen, Videoüberwachung. Fühlen Sie sich beobachtet? Und jetzt geht's weiter unter der Telefonnummer 00800 2254 2254 mit der Live-Diskussion bei Andreas Salam in Hamburg. Guten Morgen.
Moin, Frau Lemke, grüß
Sie. Wir haben das gehört. Hat viel geholfen zur Terrorbekämpfung, die Überwachung oder auch, was die Frau Zeug vorher sagte, sie wohnt auf dem Lande und kann dem eigentlich entgehen, dem Ganzen.
Also ich bin da immer wieder sehr verblüfft über die Naivität von Menschen, die sich das wirklich so einreden, dass sie da irgendwie gar nichts zu befürchten haben. Ich habe immer das Gefühl, dass es irgendwas hat, irgendwas aus der Ecke von Schönreden. So, also nach dem Motto.
Man kann auch umgekehrt sagen, warum soll man sich unnötig Gedanken machen, wenn man es eh nicht ändern kann und sagen kann, ich habe keine Nachteile davon, also was soll's.
Genau, und dieser Fatalismus ist natürlich auch irgendwo Programm. Aus meiner Sicht ist es irgendwo sehr offensichtlich, dass da ein paar Menschen in dieser Welt sich einfach aus ihren eigenen Ängsten heraus so viele Gedanken machen, mit so viel Geldeinsatz dann das so zu konstruieren, dass Autonormalverbraucher und auch die Verbraucherin, vielleicht die, weiß nicht, Maria Normalverbraucherin, kein Interesse daran hat oder gar nicht mehr daran glaubt, dass sie da irgendwas ändern kann. Ein ganz einfaches Spielchen.
Herr Salam, jetzt nochmal einen Schritt zurück. Wenn sich jemand nicht beobachtet fühlt oder sich nicht dadurch gestört fühlt, dann ist das doch gut.
Ja, schön, ne? Und wenn er dann morgen abgeführt wird, dann ist es auch gut, oder?
Ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt alle damit rechnen müssen, abgeführt zu werden, nur weil unsere Daten gesammelt werden. Also so der Schritt ist jetzt ein bisschen sehr groß, den Sie da gehen.
Ja, warten wir mal ab. Also jetzt gehen wir mal das kleine Spielchen durch und fragen Sie doch mal, Sie besitzen auch sicherlich ein Handy, oder?
Ich besitze ein Handy, aber meine persönlichen Surfgewohnheiten spielen hier keine Rolle. Die tun auch nicht zur Sache. Ich sage auch nicht.
Nehmen Sie mal als Beispiel für die Durchschnitts Menschen, die so in diesem Land rumlaufen. Und ich glaube, da ist es ja völlig in Ordnung, da kann man ja auch Sie nehmen oder wen auch immer. Und Sie sind, fühlen sich da wahrscheinlich auch so wie die meisten im Spektrum von halbsicher bis, naja, weiß nicht so genau. Wenn man jetzt sich einfach klar macht, das kann man im Internet auch überall nachlesen, wie Bewegungsprofile entstehen, wie eben halt Handys zum Beispiel ortbar sind, wie aus den Daten von Abgleich ihrer Finanzmeldungen, ihrer Kontoführung, ihrer Handys und ihrer, sag ich mal, Krankenkassengeschichte ein Profil entsteht. Da kann dann wirklich unglaublich Ja.
Gut, und dann sage ich mal ganz, ganz ketzerisch, und welchen Schaden habe ich davon?
Sie haben den Schaden, dass Menschen sehr genau wissen, nach welchen Kriterien sie einordnungsbar sind. Solange das so ist, dass wir in einem System leben, wo sie das alles mitmachen, was hier passiert, und alle schön friedlich sind und nichts gegen das tun, was eben halt hier mit uns, mit diesem System gemacht wird, ist es ja auch alles in Ordnung. Da wird ihnen nichts weiter an Gefahr drohen. Jetzt machen Sie mal das Spielchen und gehen mal wirklich gegen diesen Wahnsinn, der in dieser Welt hier läuft, Waffenlobby etc., versuchen Sie da mal gegen vorzugehen, dann werden Sie sich überwundern. Und da wird es halt wirklich spannend.
So, dann sagen Sie mir, welchen Schaden Sie schon konkret hatten durch eben genau diese ganzen Möglichkeiten, Ihr
Jahre
Profil
lang,
zu erstellen.
Komplettausfall meiner kompletten Infrastruktur und all dem, was dazugehört. Und ich bin mir leider nicht sicher, und ich vermute das aber ich weiß es nicht. Ich kann es natürlich nicht beweisen, das wäre das Problem. Hätte ich das entsprechende Geld, könnte ich es wahrscheinlich beweisen, dass da eben halt Informationen von der einen Seite zur anderen gegeben werden, auf Wegen, die wir uns alle gar nicht vorstellen können. Und wissen Sie, Sie brauchen einfach nur mal ein paar Jährchen zurückzugucken oder ein paar Grenzen weitergucken. Ich meine, wie naiv müssen Sie denn sein, wenn Sie diese Fragen stellen? Ich meine, ich weiß ja, wie Sie es nicht sind, ich kenne Sie ja nun gut genug dafür, aber dann nehmen wir mal an, die anderen Menschen hier, so, die da eben halt entsprechende Äußerungen bringen, wie naiv muss man denn sein, zu glauben, dass nicht entsprechende Systeme unter dem Deckmantel der vermeintlichen Demokratie, unter dem sie sich hier gerade bewegen, ihre eigenen Interessen so massiv durchdrücken, wie sie es hier mal tun. Das tun wir unter dem Deckmantel der Demokratie. Jetzt nehmen wir mal
das wollte ich gerade sagen. Das würde natürlich komplett anders aussehen. Man sagt ja oft, wenn die DDR die technischen Möglichkeiten gehabt hätte, die es heute gibt, dann hätte es sehr viel schlimmer ausgesehen, ja, was die Stasi tut. Aber Sie haben auch vorhin gehört, Sie haben ja zugehört die ganze Zeit, es gibt eben auch Leute, die tatsächlich ein Vertrauen in diesen Rechtsstaat haben und deswegen sagen, gut, ich habe da nichts zu befürchten.
Jetzt gucken Sie doch einfach mal in die Türkei und fragen sich, ob die Menschen da nicht zu befürchten haben, wenn sie
Herr
dann zusammengeknüppelt werden oder sonst wie.
Und ich muss jetzt fairerweise auch Ihnen sagen, ich danke Ihnen für Ihren Anruf.
Ich trotzdem ein Schlusswort bringen, der mir ganz wichtig
einen
ist.
Einen ganz kurzen bitte, ich muss wirklich fair sein.
Klar, das finde ich auch völlig in Ordnung, kann ich nachvollziehen. Bei diesem ganzen Wahnsinn, den wir eben halt in diesen Hinsichten erleben, wo ich auch wieder genug Menschen hören werde, die dagegen sprechen, kann ich nur sagen, wir müssten persönlich dahin kommen, wirklich einander zu vertrauen, und zwar auf der ganz kleinen Ebene, den anderen Menschen zu vertrauen, die andere Positionen haben, andere Meinungen haben als wir selbst. Wenn wir das schaffen, dann haben wir auch eine Chance, wirklich in eine, sag ich mal, ohne diesen ganzen Wahnsinn Gesellschaft zu kommen, wo wir das alles dann lassen können. Aber das geht im Moment nicht.
Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Gute Nacht an Sie. Tschüss. Und wir machen weiter in Basel. Und von dort hat uns Dieter Feigenwinter angerufen. Guten Morgen.
Guten Morgen nach Berlin.
Das ist ja schön, dass Sie aus Basel anrufen. Was sagen Sie denn? Fühlen Sie sich beobachtet durch all diese Überwachungsmöglichkeiten?
Ja, ich bin Journalist bei einer mittelgroßen Basler Zeitung. Und ich mache meine Nachrichten eigentlich nur noch über das Intranet, das Interne, das kann nicht abgehört werden.
Mhm.
Und das Facebook habe ich schon lange gestrichen, da mache ich nicht mehr mit, seit einem halben Jahr schon.
Konnten Sie sich denn abmelden? Sie haben ja gehört, eben da hatte ja ein Anrufer Probleme, da überhaupt wieder rauszukommen.
Ich muss dazu sagen, ich habe mich nicht abgemeldet, aber ich melde mich auch nicht mehr. Also von mir aus kommt nichts mehr, aber wahrscheinlich wird das immer noch überwacht. Ich befürchte es ja.
Sie versuchen sich zu schützen, so gut es geht. Nach dem, was wir in den letzten Wochen erfahren haben, ist das nur mäßig erfolgreich.
Was wir Journalisten schon immer geahnt hatten, und das ist nicht nur in den USA passiert, sondern auch in Russland und in China. Da haben sie ein ganz bizarres Stück gekriegt von einer Schriftstellerin aus Basel. Die war in Peking und hat mit ihrem Vater gesprochen, hier in der Stadt Basel, im Schweizer Dialekt.
Na, am Telefon.
Am Telefon, Nicht über Skype, sondern am Telefon. Und dann wurde die junge Frau nach 30 Sekunden unterbrochen von einer fremden Stimme, die gesagt hat, please speak proper German. We can't understand you.
Das müssen Sie jetzt noch übersetzen für die, die kein Englisch können.
Ja, also sprechen Sie korrektes Deutsch, wir können Sie nicht verstehen. Und das waren die Spitzel aus Peking oder wo sonst wo, die wollten einfach das auf Deutsch auf Chinesisch Übersetzung, die haben die Frau nicht verstanden, die haben sich preisgegeben als Spione.
Das ist ja wirklich schon wieder fast niedlich, die Geschichte. Auf der anderen Seite ist es natürlich eigentlich gar nicht zum Lachen.
Es ist überhaupt nicht, ich habe jetzt aus Versehen gelacht, oder? Weil die Geschichte ist sechs Jahre alt. Und die Frau hat uns dazu getragen, uns als Journalisten, und gesagt, druck das mal ab, oder wie die da mit den Leuten umgehen in China. Und es ist jeder Ausländer wird abgehört dort. Jeder.
Aber das ist genau der Punkt. Man weiß es im Prinzip, und ich kann mir vorstellen, dass eben in einem Land wie China das sehr viel präsenter ist, als es bei uns ist. Wir wissen es inzwischen nun auch, was möglich ist, aber wir denken nicht unbedingt in unserem Alltag daran, glaube ich, obwohl Sie ja geschildert haben, dass Sie es tun.
Ja, also ich habe die Leute von den Geheimdiensten im Verdacht, dass sie mich abhören. Nun, ich bin ein kleiner Journalist, ich habe es wirklich auch in dem Sinn nicht zu verbergen, aber es ist einfach ein Eingriff in die Privatsphäre, den ich nicht gutheißen kann.
Also aber wenn Sie sagen, es ist Ihnen eben sehr präsent, dann heißt das, dass das auch Ihr Verhalten ändert, also dass Sie, da Sie sich unter Beobachtung fühlen, eben dann auch entsprechend agieren?
Wissen Sie, was ich mache? Ich habe immer 10 Ein-Franken-Stücke in der Hosentasche. Und mit denen kann ich an die öffentlichen Fernsprecher gehen. Die gibt es noch in der Schweiz. Ich glaube, in Deutschland auch. Und da können Sie völlig unbeobachtet, können Sie mit wem Sie reden wollen. Und es gibt keine Spur, keine Datenspur. Also ich muss mein Handy, das ich jetzt benutze, wie Sie wahrscheinlich sehen, oder? Das ist mein Handy.
Ich sehe nicht, ob Sie vom Handy anrufen oder vom Festnetz. Ja. Ich sehe, dass hier Ihr Name steht und dass Sie aus Basel anrufen.
Jawohl, genau. Aber sonst, wenn etwas Wichtiges ist, dann gehe ich zum öffentlichen Fernsprecher und mache einen Franken rein und spreche da völlig unbeobachtet. Mhm. So mache ich das. Ja.
Herr Weigenwinter, danke für Ihren Anruf.
Ja, danke.
Und für die Anekdote, die Sie uns erzählt haben. Gute Nacht an Sie.
Ja, wiederschauen. Danke.
Tschüss. In Neubrandenburg begrüße ich jetzt Günther Strecker. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe da eine interessante Sache, über eine interessante Sache nachgedacht mit meiner Frau. Wir fuhren Auto, hatten das Navi an. Und das Navi meldet uns immer, wie wir fahren sollen. Und ich sehe das auch auf der Karte. Und dann haben wir gesagt, hier kennen wir die Gegend, da können wir mal anders lang fahren. Das Navi schaltete sich 1-2 Sekunden später ein und sagte, bitte, möglichst bald wenden. Da habe ich mich gefragt, meine Frau gefragt, auf welche Weise gelangen diese Daten dahin? Ich meine, dass dann eine Dame spricht, wie das geschieht, weiß ich schon. Aber ich sage das mal einfach halber. Ich kriege mit menschlicher Stimme mitgeteilt, dass ich falsch fahre. Da sind meine Daten drin, die gebe ich vorher ein, wo ich hin möchte. Und dann kriege ich die je nach Auswahl sogar, ob ich ökonomisch fahren will oder die Autobahn meiden will oder kürzere Strecke und weiter. Das gebe ich ja alles ein.
Nachvollziehbar. Nicht?
Ja, genau. Das hilft mir doch erstmal. Und dann noch was Positives, ehe ich meine Bedenken nachher auch preisgebe. Ich habe im Bekanntenkreis erlebt, dass man einen, der also unterwegs, da hat wohl Heimatkunde betrieben mit seinem Auto, der ist unbekannte Ortschaften angefahren und der hat einen Schlaganfall bekommen. Und seine Frau hat die 112 angerufen. Und danach kam ein, da wurde die Frau gefragt, wo befinden Sie sich? Die Frau konnte keine Auskunft geben, musste ja schnell gehen. Hat dann gesagt, auf dem anderen Ende, wir schicken einen hin. Und der kam auch innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten war der da. Und mein Bekannter ist gerettet dadurch. Muss ich auch mal sagen, dass die Daten so umherschwirren und von den richtigen Leuten da auch aufgefangen werden und die nachher wissen, wo sich das Handy befindet.
Also es kann manchmal nützlich sein, aber eigentlich möchten wir es im Allgemeinen nicht unbedingt. Und Sie wollten genau jetzt gerade die andere Seite noch darstellen, die bedenkliche Seite.
Ich werde Folgendes machen. Also wenn ich tatsächlich meine, also mein Navi würde ständig was senden, wenn ich es auch nicht eingestellt habe, weiß ich ja nicht genau. Könnte das jetzt vermuten, nach dem, was ich in der letzten Zeit alles so über unsere Medien erfahren habe, könnte ich meine Werkstatt bitten, die Stromversorgung fürs Navi abschaltbar zu machen.
Ich meine, es gibt ja noch ganz andere Möglichkeiten, Bewegungsprofile zu erstellen, zum Beispiel durch den Einsatz von EC-Karten oder Kreditkarten. Ja. Das sind ja relativ altmodische Methoden mittlerweile. Also wir hinterlassen ja Spuren ohne Ende.
Frau Lemke, das ist ja der Witz dabei, über den wir uns noch weiter unterhalten haben, meine Frau und ich. Wir haben gerade gedankt. Wo haben die gedankt und welche Strecke fahren sie am meisten? Zum Garten natürlich. Und das wissen die dann alles. Ich sag mal, von anderen Menschen aber auch. Und von jedem Menschen werden also, ich sag mal, so sind sie hinterlegt, sag ich einfach mal. Hinterlegt solche feststehenden Fakten und ja.
Naja, und das sind dann derartige Datenmengen, dass man sich dann fragt, wie das Ganze noch ausgewertet werden soll.
Ja, das geht automatisch, das geht schon. Denke ich mir, also so schnell können wir nicht denken und 10.000 auch nicht zusammen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Daten, ich habe einen Ort gesucht, den nur wir kannten anscheinend, denn das Navi kannte es auch nicht. Und dann sind wir da hingefahren und haben gesagt, also wir hatten den Ort schon ein paar Jahre nicht angelaufen. Das sind nur zwei Gehöfte da. Mhm. Ganz JWD. Und dann habe ich gesagt, dann möchten wir doch mal dem Navi beibringen, damit es uns schneller dahin führt. Und haben einfach dann die Koordinaten abgelesen vom Navi. Mhm. Das wusste, wo wir sind.
Ja.
Also Längen- und Breitengrad bis auf die Sekunde genau, Längensekunde, Breitensekunde genau. Und dann habe ich den Ortsnamen dazu eingegeben, abgespeichert.
Und jetzt haben Sie noch ein lernendes Navi. Herr Strecker, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf und Ihre Überlegungen zum Thema Beobachtung. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Wir haben noch eine Viertelstunde zum Thema PRISM, Drohnen, Videoüberwachung. Videoüberwachung heißt das Wort so. Fühlen Sie sich beobachtet? 00800-2254-2254 hat Burkhard Jauer in Berlin gewählt. Guten Morgen, Herr Jauer.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe also einen konkreten Fall, wie Daten von Überwachungskameras missbraucht werden. Also ich bin blind und werde leider hier in Berlin manchmal Opfer von Leuten, die mich also schlagen oder anspucken oder so. Ne? Ja. Also quasi so behindertenfeindliche Leute. Und habe deswegen Anzeigen gemacht bei der Polizei. Dadurch fühlen die sich sehr genervt und machen dann so Abschreckungsmaßnahmen, indem sie Anzeigen dann nicht mehr annehmen und so. Ne? Dann habe ich mich beschwert und und diese Verfahren werden dann auch immer eingestellt, ne, von der Staatsanwaltschaft. So, und dann bin ich eines Tages mal jetzt vor einem Monat, ist noch länger, bin ich mit einem Becher Kaffee, so ein paar Becher Kaffee, auf dem Bahnhof lang gegangen. Ne, und da sind ja überall Überwachungskameras, das weiß ich auch. Ich weiß natürlich nicht, wo die sind. Und dann wurde ich angesprochen von zwei Männern. Ich soll Ihnen meinen Personalausweis ausgeben. Ich sage, ich bin blind, ich weiß nicht, wer Sie sind und ob Sie sich ja selber ausweisen können. Und da haben die gar nichts zu gesagt, sondern haben gesagt, Ausweis, na, Personalausweis. Schließlich haben sie mich dann gepackt, mir die Arme rumgedreht, also auf den Rücken. Und ich habe da auch an der Schulter dann Verletzungen, ich war im Krankenhaus deswegen, erlitten. Und jedenfalls haben sie mich, ich versuche es jetzt sozusagen sehr kurz zu fassen, dann haben sie mich da auf dem Revier in der Nähe des Bahnhofs geschleift. Ne? Also das waren anscheinend dann doch Polizisten. Also ich kannte ja das Revier von früher. Und haben dann gesagt, so, jetzt schreiben wir gegen Sie eine Anzeige wegen Widerstand. Ich sage, was, wo denn Widerstand? Und so, Sie haben doch hier mich misshandelt und so. Ne? Und ja, Sie haben sich hier der Identitätsfeststellung widersetzen. Aber die kannten mich ja alle. Ne? Die haben mich ja mit Namen angesprochen. Ne? So, naja, gut. Jetzt habe ich einen Strafbefehl gekriegt. Und es ist halt so, wenn ich irgendwelche Schriftstücke kriegen, die kann ich auch nicht lesen. Ne?
Ja, aber wieso können Sie dann, wenn Sie das dann aufklären, dass Sie blind sind, dann muss man doch dafür Verständnis haben, dass Sie nicht sehen können, ob sich jemand ausweist.
Ja, jetzt kommt es. Ne? Und So, und jetzt hat mir also heute jemand privat, ne, hat mal da so flüchtig diese ganzen Papiere da so durchgeguckt, ne? Und da ergibt sich folgendes Bild. Also ich habe ja diese Polizisten auch angezeigt wegen Misshandlung und so, ne? Das Verfahren haben sie eingestellt mit der Bemerkung, auf den Videoprints der Überwachungskameras wäre deutlich zu erkennen, dass ich auf dem Bahnsteig weniger als einen Meter von der Ideallinie, die so ein Sehender da, ne, auf dem Bahnsteig lang geht, abgewichen bin. Also wäre ich gar nicht blind. Ne? Und deswegen müssen wir, die müssen ja laut Gesetz mir diese ganzen Schriftstücke zugänglich machen, in Blindenschrift oder als Audiodatei oder so. Ne? Also das machen sie dann natürlich nicht, ne, weil ich da also nicht auf die Gleise gefallen bin. Ne? Und ich sage bloß, also jeder Blinde, der das nicht kann, der ist tot. Ne? Also der fällt irgendwann auf die Gleise. Jeder Blinde kann geradeaus gehen. Ne? So. Und also auf dem Bahnsteig zumindest. Da gibt es auch Blindenleitsystem und was nicht alles. So. Und naja, jedenfalls, also das Verfahren gegen diese Polizisten haben sie eingestellt, ne? Und haben dann in dem Beschluss steht dann drinne, ja, also leider wäre sozusagen der Vorfall, wo dann die Polizisten mich da angegriffen haben und so, der wäre nicht auf dem Band. Also es wäre nur zu sehen, dass ich da geradeaus langlaufe auf den Videos, ne? Und alles, wo die Polizisten mich misshandelt haben, das ist dann nicht mehr zu sehen.
Herr Jauer, ich danke für die Schilderung. Also das ist ein Fall, wo Ihnen die Videokamera, die Ihnen hätte nützen können, nur geschadet hat.
Ja.
Danke Ihnen dafür und gute Nacht.
Jo,
wiederhören. Tschüss. Gisela Kuhlmeier ruft uns aus Konstanz an. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was sagen Sie, fühlen Sie sich beobachtet?
Also ich hätte eigentlich eher eine Frage. Also ich bin weder im Facebook noch in irgendwelchen anderen sozialen Verbindungen da. Ich benutze den PC ausschließlich E-Mails zu schicken und was noch? Und lexikalisch, also habe ich da eine Chance oder bin ich da bedroht, abgehört zu werden? Bin ich da interessant? Ich kann das nicht vorstellen.
Also ich vermute mal, Frau Kuhlmeier, dass 99% der Menschen, die Computer nutzen, ohnehin nicht interessant sind. Mhm. Was nichts daran ändert, dass es eben möglich ist, diese Daten zu sammeln und auszuwerten. Und auch Sie hinterlassen ja Spuren im Netz.
Ja, sicherlich. Man merkt es ja dann an den Werbungen, die einen dazu fliegen, ne?
Zum Beispiel. Aber es reicht eben schon aus, wenn Sie bei Google bestimmte Suchwörter eingeben. Wenn Sie also Suchwörter eingeben, die Sie zur Terrorverdächtigen machen, dann könnte sich das plötzlich ändern. Dann sind Sie vielleicht plötzlich doch interessant.
Ja, also mehr lexikalisch, mehr so war Brahms ein Deutscher und tralala. Aber
also ich kann Ihnen dazu wirklich nicht sagen, weil wir keine Ratgebersendung sind und weil wir alle ja auch darauf angewiesen sind, uns mit den Informationen auseinanderzusetzen, die wir haben. Mhm. Zumindest technisch möglich, wissen wir jetzt, ist es offenbar massenweise E-Mails eben nicht nur nach den Verbindungsdaten, sondern tatsächlich auch inhaltlich auszuwerten und eben auch ihr Verhalten im Netz. Nur, wie gesagt, die meisten von uns sind mit Sicherheit gänzlich uninteressant. Das ändert aber nichts daran, dass viele vielleicht trotzdem nicht mögen, dass ihre Daten ausgespäht würden.
Naja, okay.
Also Sie bemühen sich aber schon, möglichst unauffällig zu sein und auf jeden Fall, keine Daten zu hinterlassen.
Ja, gut, Daten, ja, natürlich, also die E-Mail-Adresse und weiß ja gar nicht, das habe ich schon und ich gucke auch mal ins, habe auch mal schon mal bei Amazon was bestellt oder bei Jaco oder weiß ja gar nicht,
das läppert sich zusammen.
Was?
Also ich sage, es läppert sich zusammen und zumindest um Profile zu erstellen, was aber jetzt für die Geheimdienste, glaube ich, nicht so interessant ist wie eben anderes, aber... Auf alle Fälle werden wir immer durchsichtiger. Mhm. Frau Kuhlmeier, danke für Ihren Anruf.
Okay, danke Ihnen.
Gute Nacht an Sie.
Tschüss.
Und jetzt geht's wieder nach Berlin und diesmal zu Rüdiger Brauer. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, bin ich der Letzte ungefähr?
Möglicherweise, ne, nicht unbedingt. Nö, wir haben ja noch 8 Minuten.
Wir sehen, ich versuche mich kurz zu fassen bei dem schweren Thema. Ich sehe es auch als sehr problematisch an, diese ganze Überwachungsgeschichte. Dass Überwachung passieren und seit Jahrhunderten, kann man fast sagen, mehr oder weniger passiert sind, das ist ja klar. Aber die Problematik ist auch da, dass es immer lückenloser solche Überwachungen passieren wird, eindeutigerweise. Und dass letztendlich aber auch dann bei der Auswertung der Daten entweder durch Computer oder durch den Menschen auch Fehler passieren können.
Aber wie geht es Ihnen denn damit?
Ich gebe uns als Beispiel, das hat jetzt nicht mit Daten zu tun, aber muss mal, dass Fehler passieren können. Ja, so sicher sind Atomkraftwerke. Und die kommen dann in 100.000 Jahren mal irgendwie so zu einem.
Ja, Herr Brauer, aber nochmal zurück, wie geht es Ihnen damit? Eben genau wohlwissend.
Und deshalb meine ich, diese Fehler können genauso passieren. Ich kann plötzlich irgendwo verhaftet werden, beziehungsweise mein Konto wird gesperrt oder ich komme in irgendeine.
Verhalten Sie sich denn irgendwie danach? Es ist Ihnen das ständig. Herr Brauer, hallo, ich versuche gerade eine Frage zu stellen.
Manchen Leuten dann vielleicht nicht.
Herr Brauer. Ich wollte Ihnen eine Frage stellen.
Ich wollte es sagen, damit das erstmal klar ist, weshalb ich da also strikt gegen solche Überwachungsmaßnahmen bin.
Deswegen wollte ich Sie fragen, ob Sie da Ihr Verhalten irgendwie darauf einstellen oder ob Sie sagen, Sie können eh nichts daran ändern.
Doch schon. Also ich wollte mal mit Internet und so anfangen, habe ich aber gar nicht, nutze ich gar nicht. Einzig, was ich habe, ist hier Telefon. Ich habe zwar auch ein Handy, das nutze ich aber ganz selten. Ich habe irgendeine ID-Karte oder so, das nehme ich auch ganz selten oder so. Also da ist nicht allzu viel Profil zu gewinnen bei mir. Aber trotzdem bin ich mir auch bewusst, dass ich da auch in solche Fehlermaßnahmen kommen kann. Und ich habe auch schon mal, das war ein bisschen andere gelagerte Sache, mich dann aber beim Petitionsausschuss beschwert und nachher recht bekommen, dass das einfach von der BVD und von der Polizei unverhältnismäßige Maßnahme mir gegenüber war, weil das alles gut richtig war, was ich gesagt habe.
Herr Brauer, danke Ihnen. Sie haben auf die Fehler hingewiesen, die passieren können. Danke dafür und gute Nacht an Sie. Und jetzt haben wir noch Zeit für Teman Kasemi. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich wollte zu dem Thema sagen, dass erstmal das war Thema von gestern, glaube ich. Ich finde es sehr ehrenhaft von Herrn Snowden, dass es gemacht hat, diese Sache.
Genau, das war gestern die Rolle von Edward Snowden. Heute geht es mehr um die Auswirkungen, also um die Beobachtung, um das Datensammeln, um das Ausspähen und Beobachten. Ja, was sagen Sie dazu?
Und dazu wollte ich noch sagen, dass also die Iraner haben geschafft, die Drohnen von Amerikanern zu hacken und die einfach zu landen und ein paar noch irgendwo anders in der Welt zu abstürzen.
Beobachtungsdrohnen oder Kampfdrohnen, meinen Sie jetzt? Beobachtungsdrohnen.
Ja, die hochentwickelte Drohne. Und die haben auch präsentiert und Amerika hat das zurückgefordert. Das hatten sie natürlich nicht gemacht. Und auf jeden Fall dazu noch haben zum Beispiel Außenministerium von Amerika wurde gehackt. Und die Daten von Schweizer Banken wurden einfach verkauft per CD und so, obwohl man gedacht hat, die Schweizer Banken sind sehr, sehr hoch, sicherheitsmäßig sehr hoch und keiner kann das irgendwie hacken oder rankommen und so. Aber das wurde einfach verkauft. Also heutzutage ist diese Daten, die man sammelt, nicht sicher.
Also letzten Endes wollen Sie darauf hinweisen, selbst wenn man Vertrauen in Geheimdienste und in den eigenen Staat hat, dann kann es immer noch sein, dass dieses Material trotz alledem in falsche Hände gerät.
Ja, also man sagt immer, ich habe nichts zu befürchten, ich mache nichts Falsches und so. Also dann dürfen die guten Amerikaner oder westliche Länder, westliche Demokratien jede Menge Daten sammeln, wie sie möchten. Aber ich meine, dann kann irgendwelche böse Männer daran. Also diese machen uns immer vor, dass dieses System absolut sicher ist.
Und welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?
Also ich habe keinen Computer, ich habe nur ein Handy, ja. Mhm. Und ja, ich meine, ich habe auch Telefonbanking und so, nutze ich aber nicht, habe ich gar nicht aktiviert. Mhm. Und ich sage auch meine Verwandte, meine Familie, dass es nicht sicher ist, lieber zur Bank gehen und so einfach. Mhm. Aber trotzdem werde ich auch bestimmt irgendwo vielleicht Schaden bekommen, weil mein Bank irgendwie meine Daten nicht gut gesichert gesammelt hat, sondern irgendjemand dran gekommen ist.
Ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf in unserer Sendung heute Nacht, die jetzt langsam zu Ende geht. Gute Nacht an Sie, Herr Kasimi.
Danke.
Und allen anderen Hörern ebenfalls eine gute Nacht. Aber diese Nacht geht natürlich weiter. Die ist ja noch lange nicht zu Ende, denn hier kommt nach den Nachrichten Hans Rempel. Der hat eine Welt Musik für Sie mitgebracht.